NDR Info. Themen des Tages.
Wir schauen in der kommenden halben Stunde unter anderem auf den Kinderreport 2026. Wie kann es gerechter zugehen in Deutschland? Was braucht es, um wirklich Chancengleichheit für Kinder zu erreichen? Dazu schildert uns auch gleich der Gründer des Vereins Arche in Hamburg seine Beobachtungen. Russland hat angekündigt, schwere Angriffe auf Kiew zu fliegen. Ausländer und Botschaftsangehörige wurden aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Unser Korrespondent schätzt die Bedrohungslage ein. Und wir hören Stimmen aus Wolfsburg am Tag nach dem Abstieg des VfL aus der ersten Bundesliga. Wie Fans, die Bewohner der Stadt reagieren, dazu auch gleich mehr. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. In Deutschland hängen die Chancen für Kinder und Jugendliche immer noch viel zu sehr vom Einkommen und der Bildung der Eltern ab. Doch wie kann das verbessert werden? Wie geht gerechte Bildung? Für den aktuellen Kinderreport des Kinderhilfswerks wurden dafür Kinder und Jugendliche, also Betroffene und auch Erwachsene, befragt. Und in zentralen Punkten sind sie sich sehr einig. Auf jeden Fall wünscht sich die Mehrheit mehr Chancengleichheit. Sie fordert zum Beispiel einheitliche Standards und kostenlose Unterrichtsmaterialien. Außerdem auch mehr Personal in Schule und Kita. Heißt Reformen und auch mehr staatliche Mittel. Felix Hennbaum fasst die Ergebnisse der Umfrage zusammen.
Die Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks, Anja Siegesmund, nennt den Kinderreport ein Echolot, das anzeigt,
wie es Kinder und Jugendlichen geht, wie sie sich ihre Zukunft wünschen und wo es noch Reformbedarfe gibt.
Und da ist die repräsentative Befragung unter Kindern und Jugendlichen, aber auch unter Erwachsenen sehr, sehr eindeutig. Im Bildungsbereich ist noch viel Luft nach oben.
Das deckt sich übrigens auch mit anderen Reports bzw. Studien, die heute dem Thema Chancengerechtigkeit in der Bundesrepublik nach wie vor kein gutes Zeugnis ausstellt.
Zu oft und zu sehr hingen in Deutschland Teilhabe und Bildungserfolg von Kindern davon ab, wo sie herkommen, welchen Nachnamen sie haben oder wie viel Geld ihre Familie zur Verfügung hat. Mehr gut ausgebildetes Personal, mehr Mitspracherecht und gleiche Bildungsstandards sind nur einige der Wünsche und Forderungen, die im neuen Kinderreport stehen. All das soll dazu beitragen, dass sich die Bildungschancen für alle Kinder in Deutschland verbessern. Bundesbildungsministerin Karin Prien, CDU, will dabei helfen. Und auch Bund, Länder und Kommunen täten da schon einiges. Prien verweist auf Erfolge beim Kita-Ausbau, das 100 Milliarden Sondervermögen für die Länder, das auch für Investitionen in Schulen oder Hochschulen da sei, und nennt mehrfach das Startchancenprogramm für Schulen in sozial und wirtschaftlich benachteiligten Gegenden. Sie betont jedoch, wie wichtig sie findet, dass auch Kinder und Jugendliche selbst für den Report gefragt wurden.
In einer älter werdenden Gesellschaft entsteht halt für Kinder und Jugendliche immer mehr der Eindruck, dass ihre Meinung jedenfalls nicht diejenige ist, die gefragt ist.
Dem will Prien entgegentreten und sich dafür einsetzen,
dass mehr Investitionen in unser Bildungssystem kein Nice-to-have sind, sondern quasi eine Art von Schicksalsfrage für unsere Nation.
Die Ministerin stellt also die Schicksalsfrage. Und das wohl wissend, dass in Zeiten, in denen alle Ministerien angehalten sind, Geld einzusparen, mehr Ausgaben in Dimensionen, wie sie der Kinderreport fordert, nahezu utopisch sind.
Sparen heißt ja auch und zuvörderst Prioritäten setzen.
Aber eine Spardebatte wäre nicht im Sinne der jungen Menschen, entgegnet Kinderhilfswerks-Vizepräsidentin Anja Siegesmund.
Was sie nicht brauchen, sind pauschale Kürzungsdebatten, sondern was sie brauchen, ist Unterstützung.
Investitionen für Bildung müssten deshalb besonders hohe Priorität haben.
Weil es muss uns aufrütteln, wenn jedes vierte Kind in Armut lebt. Es kann uns nicht egal sein, dass sozialer Aufstieg heute mehr denn je vom Portemonnaie des Elternhauses abhängt, und es darf uns auch nicht kalt lassen, wenn 94% der Kinder an der Schule lernen wollen, wie Demokratie funktioniert und Schule einfach keine Zeit findet.
Darum ist auch das eine Kernforderung des Kinderreports 2026. Verbindlicher Demokratieunterricht ab Klasse 1.
Wo Kinder lernen, wie Demokratie funktioniert, da werden sie sie auch verteidigen.
Dem stimmt Bildungsministerin Prien zu und fügt an:
Bei der Demokratiebildung schließlich geht es nicht nur um Politikunterricht, sondern da geht es eben darum, dass Kinder und Jugendliche von früh an auch an der Ausgestaltung ihrer Schulwelt beteiligt werden.
Der Kinderreport 2026 ist klar. Die jungen Menschen fordern Teilhabe und Chancengleichheit ein. In Karin Prien haben sie laut eigener Aussage eine Verbündete. Die Frage ist, ob die Wünsche der Kinder vom Rest der Bundesregierung ähnlich hoch priorisiert werden.
Soweit Felix Tenbaum aus dem Hauptstadtstudio in Berlin zu den Ergebnissen des Kinderreports. Ich habe kurz vor der Sendung mit einem gesprochen, der schon lange an der Basis arbeitet. Tobias Lucht hat vor 20 Jahren die Arche in Hamburg gegründet, einen Verein, der sich um Kinder und Jugendliche kümmert. Und zunächst hat er geschildert, wo genau die Arbeit ansetzt und wie viele Kinder und Jugendliche betreut werden.
Also wir erreichen mit unseren Hamburger Archen knapp 2000 Kinder und Jugendliche und begleiten sie über Jahre mit festen Bezugspersonen, mit Erwachsenen, auf die sie sich verlassen können. Das ist so der Kern unserer Arbeit und auch der Schlüssel, wenn es um Bildungsfragen geht.
Jetzt war ja der Kern der Umfrage wiederum, wie man mehr Gerechtigkeit ins System bringt. Sie machen das seit 2 Jahrzehnten mit viel Engagement. Wie haben sich denn in der Zeit vielleicht auch die Bedürfnisse von jungen Menschen verändert?
Also wir erleben mehr Kinder als je zuvor in unseren Stadtteilen, die von sogenannter Bildungsarmut betroffen sind, die eben nicht zu Hause einen ruhigen Arbeitsplatz zum Lernen zum Beispiel haben, weil es beengte Wohnverhältnisse gibt, die Sprachdefizite mitbringen, die Eltern haben, die helfen wollen, es aber nicht können. Und wir erleben, dass das Schulsystem, wie wir es heute kennen, vielen dieser Kinder nicht gerecht wird und Kinder durchs System fallen und auf der Strecke bleiben bis dahin, dass es dann zu Verhaltensauffälligkeiten kommt bei immer mehr Kindern und sie dem Unterricht nicht mehr folgen können. Und wir begegnen dem natürlich mit einer Vielzahl an Angeboten und versuchen außerhalb von Schule letzten Endes Kindern und Jugendlichen zu helfen, wieder an schulische Themen anzuknüpfen, überhaupt Motivation für das Lernen zu bekommen, sich wieder konzentrieren zu können und diese Dinge. Und verpartnern uns auch, in Hamburg sind es 10 Schulen, Grund- und weiterführenden Schulen, wo wir eben dass die Schulteams unterstützen und einzelne Kinder oder Kindergruppen in den Blick nehmen.
Jetzt sind Sie ein e.V., also ein Verein. Sie haben gerade schon angesprochen, dass Sie auch mit Schulen dann Kontakt aufnehmen. Aber ansonsten, wie sieht dann so ein Nachmittag in der Arche bei Ihnen aus? Ist das individuell oder was findet in den Gruppenarbeiten dann vielleicht auch statt?
Also wir sind eine gemeinnützige Stiftung, die in der Kinder- und Jugendarbeit unterwegs ist und darüber hinaus eben individuelle Einzelförderung für Kinder und für Jugendliche anbietet. Ein normaler Nachmittag sieht bei uns so aus, dass wir Kinder haben, die zu uns kommen und erstmal bei uns essen. Es gibt eine warme Mahlzeit. Wir holen dazu auch Gruppen von Kindern von Schulen, meist von Grundschulen ab. Dann gibt es parallel dazu oder nach dem Essen sozusagen außerschulische Förderangebote von klassischer Hausaufgabenhilfe über Leseförderung bis hin zu speziellen Programmen, um eben schulferne Kinder und Jugendliche wieder aufzufassen. Wir haben also ein Programm entwickelt, das nennt sich Lernort, wo ehrenamtlich im 1:1-Setting mit einem Kind oder einem Jugendlichen über ein ganzes Schuljahr lernen. Und auch neue Lernansätze einbeziehen, um Kindern den Anschluss am Unterricht wieder zu ermöglichen. Da kann es zum Beispiel so sein, dass der Ehrenamtliche mit einem Kind einen Kuchen backt und dabei Messen und Wiegen zum Beispiel übt und diese Kinder durch die Erfolgserlebnisse, die sie dann erleben, auch wieder motivierter in den Matheunterricht zum Beispiel gehen.
Das sind jetzt dann natürlich Beispiele, das kann Schule wahrscheinlich auch in Zukunft nicht leisten, dass man eine 1:1 Betreuung hinbekommt. Und trotzdem vielleicht an Sie nochmal die Frage, Herr Lucht, wenn Sie sagen, dass Sie 2000 Kinder und Jugendliche erreichen in einer Stadt wie Hamburg, bräuchten Sie eigentlich noch viel mehr Kapazitäten oder sehen Sie auch, dass Ihr Programm wirklich greift und dass dann eben auch Kinder ins selbstständige Lernen vielleicht auch wieder entlassen werden?
Also aufgrund der Vielzahl an Kindern, die es in einer Stadt wie Hamburg trifft, die von Bildungsbenachteiligung auch betroffen sind, könnten wir sicher noch mehr auch Archen gründen oder auch noch Förderprogramme anschließen. Aber wir sehen eben jetzt nach 20 Jahren, dass wir ganz viele jetzt eben junge Erwachsene haben, die profitiert haben von unseren Angeboten und die in eine berufliche Perspektive, also erstmal durch den Schulabschluss und dann auch in eine berufliche Perspektive gefunden haben und darüber hinaus sogar sich ehrenamtlich einbringen in diese Stadt. Und das sind alles Dinge, die wir von klein auf dann durchs Jugendalter hindurch mit Kindern, mit Jugendlichen einüben. Ich hatte jetzt letzte Woche erst einen jungen Mann bei mir zu Besuch, 19 Jahre. Der war viele Jahre bei uns, auch in unserem Lernförderbereich, und hat mit in der 6. Klasse bei uns das Lesen gelernt und hat sich einfach bedankt, dass er dadurch jetzt die Möglichkeit hat, überhaupt einen Schulabschluss zu machen und auch eine Ausbildung anstreben zu können. Und das sind natürlich die Geschichten, die wir viel mehr hören wollen. Und da ist auf jeden Fall, wenn es mehr Mittel gäbe, auch mehr Potenzial, da mehr zu tun.
Geld ist natürlich auch ein Punkt, der ist in dieser Umfrage ja auch schon erwähnt worden. Ist das für Sie auch ein Hauptkriterium, also finanzielle Mittel?
Also es ist ein wichtiger Schlüssel natürlich, um möglichst breit aufgestellt Kindern, die betroffen sind von Not, von vielleicht auch fehlenden Anlaufstellen zu begegnen. Aber es ist nicht der einzige. Also dieses beispielsweise Lehrkräfte als Lernbegleiter, Lern- und Lebensbegleiter zu begreifen und das auch durch multiprofessionelle Teams in Schulen mehr und mehr Wirkung werden zu lassen. Das sehen wir zum Beispiel schon als einen Ansatzpunkt weg von jeder macht seine Profession hin zu, okay, wir bekommen die Kinder und Jugendlichen mehr in den ganzheitlichen Blick und können eben auch das familiäre Umfeld einbeziehen. Wir können draufschauen, was braucht ein Kind, eine Jugendliche wirklich, um jetzt hier bei uns in der Schule einen wichtigen nächsten Entwicklungsschritt machen zu können. Das ist schon auch eine Frage von Haltung und von Ansätzen in dieser schulischen Arbeit.
Und was würden Sie sich wünschen, was nehmen wir mit aus diesem Kinderreport? Wird er jetzt am heutigen Tag gesehen oder stellen Sie fest, dass wir durchaus jetzt langsam verstanden haben, dass Kinder und Jugendliche wirklich unsere Zukunft sind?
Also Kinder und Jugendliche sind ja unsere Gegenwart. Sie sind im Heute und Hier schon jetzt bei uns und brauchen auch jetzt schon Antworten und Ansprache und Förderung, vor allem Menschen, die ihnen zuhören und die für sie jeden Tag da sind. Ich fürchte, diese Art von Report gibt es natürlich schon lange und über viele Jahre. Ich fürchte ehrlich gesagt, dass wenn nicht an die grundsätzlichen Strukturen auch im Bildungssystem herangegangen wird, sich da auf kurze Frist nicht so sehr viel ändern wird, sondern wir eher in unseren Archen auch erleben, dass mehr Kinder zu uns kommen und nach Hilfe fragen. Das tun sie nämlich. Kinder wollen lernen, sie träumen, sie haben Talente, sie wollen das auch entdecken und brauchen dafür aber Orte und auch die Unterstützung von Erwachsenen, damit das gelingt. Und solche Orte, auch Schule, solche Orte auch sein zu lassen, da sehe ich doch noch einen längeren Weg, bis das Realität wird.
Sagt Tobias Lucht, er ist Gründer des Fördervereins Arche in Hamburg zum Kinderreport 2026. In der Nacht zu Pfingstsonntag hat Russland eine gefürchtete Rakete eingesetzt, die große Schäden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angerichtet hat. Auch das ARD-Studio wurde schwer beschädigt. Der Einsatz dieser Mittelstreckenrakete vom Typ Oreshnik ist inzwischen auch von der EU-Außenbeauftragten Kallas verurteilt worden. Eigentlich ist diese Rakete für atomare Sprengköpfe ausgelegt. Kallas spricht von politischer Einschüchterungstaktik. Auch der deutsche Kanzler Merz kritisierte den Einsatz, betonte, Deutschland stehe weiter fest an der Seite der Ukraine. Interessant bei diesem Waffensystem auch die Reichweite. Sie könnte bis zu 5000 Kilometer weit fliegen, ist also eine Gefahr für den gesamten europäischen Kontinent. Auch gestern gingen die Angriffe auf die Ukraine dann weiter und Moskau warnte Ausländer und Mitarbeiter diplomatischer Vertretungen, Kiew zu verlassen. Jürgen Buch unterstützt die Berichterstattung von Berlin aus und ich habe ihn gefragt, ist dieser Einsatz jetzt ein Wendepunkt oder zeigt es, wie der französische Präsident Macron meint, nur die Sackgasse des russischen Angriffskriegs?
Also zunächst mal ist es die Fortsetzung des russischen Kriegs, denn verheerende Angriffe auf solche Ballungsräume wie Kiew oder auch kleinere Siedlungen, die gibt es ständig. Ja, da kann man einfach die Warn-Apps, die ukrainischen, aufmachen und dann sieht man das ständig Tag ein, Tag aus. Und der ehemalige ukrainische Außenminister Kuleba, der hat zum Beispiel heute auch dann gesagt, na, Russland kann eigentlich gar nicht mehr stärker angreifen, als es das ohnehin schon tut. Putin tut das in erster Linie für die russische Öffentlichkeit. Und wenn ich ganz kurz noch eine Zahl nennen kann, im ersten Quartal dieses Jahres, das sagt die UNO, sind in der Ukraine mindestens 566 zivile Todesopfer zu beklagen und über 2700 Verletzte. Das ist also eine ganze Menge und nach Ansicht der ukrainischen Regierung eigentlich nicht mehr zu steigern.
Also wir sprechen ja von permanenten Angriffen und dennoch Moskau droht jetzt mit schwereren weiteren Angriffen. Eben auch auf Kiew nimmt er offenbar auch ausländische Botschaften nicht mehr aus. Wie belastbar ist denn die Ankündigung? Gibt es da jetzt auch schon Hinweise oder ist das vielleicht wirklich mehr ein rhetorisches, strategisches Signal?
Es ist wahrscheinlich beides, denke ich. Auch wenn wir hier auf Vermutungen angewiesen sind, natürlich muss man das ernst nehmen und sowohl die ukrainischen Politiker als auch die Gesellschaft in der Ukraine nimmt das ernst. Aber wir dürfen nicht vergessen, diese martialische Rhetorik, die ist nicht neu. Denken wir an Putin im Februar 2022. Da hat er gesagt, als die Invasion begann, wer immer auch Russland behindern wird, muss mit Folgen rechnen, die sich niemand ausmalen kann. Neu, und das ist tatsächlich vielleicht neu, ist diese ganz offene Drohung gegenüber Diplomaten, Ausländern. Dazu hat sich das Auswärtige Amt ja heute geäußert, das deutsche Auswärtige Amt, und gesagt, gezielte Angriffe auf diplomatische Vertretungen stellen einen schweren Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht dar. Ja, und es ist, denke ich, auch der Versuch Russlands, durch seine Rhetorik in eine Opferrolle zu kommen und zu sagen, naja, wir verteidigen uns doch nur angeblich gegen wen auch immer, gegen den Westen, gegen angebliche Nazis in der Ukraine und all diese Propaganda, die wir da seit Jahren hören.
Die EU hat ja daraufhin auch den Geschäftsträger der russischen Botschaft in Brüssel einbestellt. Die Drohungen seien eine inakzeptable Eskalation, also ähnlich auch schon wie die deutsche Reaktion darauf. Aber was folgt daraus?
Ich denke, daraus folgt eher wenig. Das hat bei uns eine gewisse Resonanz, denke ich, in der westlichen Welt- und Medienlandschaft. Aber zum Beispiel in den staatsnahen russischen Medien spielt das heute überhaupt keine Rolle, dass der Geschäftsführer der russischen Botschaft in Brüssel einbestellt wurde. Davon ist da überhaupt nicht die Rede.
Und wir haben auch schon gehört, offenbar zeigt sich die EU auch unbeeindruckt. Also es sollen alle Botschaftsmitglieder auch vor Ort bleiben. Übernimmt man da auch ein Risiko?
Es ist sicher ein Risiko. Das Auswärtige Amt hat ja nicht zuletzt auch eine Reisewarnung für ganz normale Menschen auf seiner Seite veröffentlicht. Die ganze Ukraine ist Kriegsgebiet und man kann sich an keinem Punkt sicher sein, ob nicht doch irgendeine Drohne, irgendeine Rakete aus Russland genau dort einschlägt, wo man sich gerade aufhält. Insofern ist das natürlich ein Risiko.
Und Herr Buch, Sie haben eingangs ja schon die Innenpolitik angesprochen. Also Russland hat, das wissen wir, auch große Verluste erlitten, gerade auch was Soldaten angeht. Es kommen wohl nicht schnell genug neue Soldaten nach. Also wie wichtig ist hier wohl auch die Rolle der Innenpolitik, die Machterhaltung des Apparats Putin?
Ja, also ich denke, dass vor allem diese Rhetorik, die wir jetzt hören, gestern, heute, dass diese Rhetorik wirklich innenpolitische Bedeutung hat. Ich sehe das zum Beispiel im Bereich der sozialen Medien. Da gibt es zahlreiche glühende Verfechter und Unterstützer dieses russischen Angriffskriegs. Und die werfen der russischen Führung immer wieder vor, zu zögerlich zu sein und doch jetzt endlich mal draufzuhauen, so richtig auf die Ukraine. Denen ist das alles viel zu soft und selbst dieser Angriff mit dieser Oreschnik-Rakete ist denen noch zu gemächlich. Und das wird auch aufgegriffen von russischen Politikern. Zum Beispiel heute von Konstantin Kossatschow. Das ist der stellvertretende Vorsitzende des Föderationsrats. Und der sagt, zu solchen Forderungen noch härter vorzugehen, aus seiner Sicht sei das einfach notwendig und überfällig. Das sei überreif. Die Zeit sei schon lange reif für stärkere Angriffe auf die Ukraine. Also da wird ganz schön, sage ich mal, auf die rhetorischen Pauken gehauen. Oder nehmen wir Vyacheslav Volodin, der Sprecher der Staatsduma. Der hat heute gesagt, Russland könne Waffen verwenden, nach deren Einsatz von niemandem und nichts auch nur eine Spur übrig bleiben würde. Das sind also scharfe, scharfe Worte. Und ich denke schon, wir müssen das ernst nehmen, aber auch einordnen in die übliche Rhetorik.
Und heißt das jetzt auch, es gibt keine diplomatischen Optionen mehr? Also sind auch die USA nicht erfolgreich gewesen mit ihrer Vermittlerrolle?
Ich glaube, das ist aber natürlich meine Einschätzung, die USA sind nicht erfolgreich gewesen. Sie sind Russland und dem Kremlchef Putin unglaublich weit entgegengekommen, ohne von Russland irgendetwas zu fordern. Und selbst darauf ist Russland nicht eingegangen. Das heißt, ich glaube, zumindest diese Art der Diplomatie, also Russland weit, weit, weit entgegenzukommen, ist offenbar eine Sackgasse gewesen. Denn die Zahl der zivilen Opfer ist so hoch wie noch nie in diesem Krieg auf ukrainischer Seite. Die Angriffe mit Drohnen, mit Raketen sind so stark wie noch nie in diesen vergangenen mehr als 4 Jahren seit der Invasion. Das heißt, diese Art der Diplomatie scheint tatsächlich nicht zum Erfolg zu führen.
Soweit Einschätzungen von Jürgen Bucher, unterstützt von Berlin aus das Studio Moskau. Und übrigens ist Florian Kellermann, unser Korrespondent in Kiew, heute zu Gast bei Streitkräfte und Strategien. Die neue Folge finden Sie jetzt schon in der ARD Sounds App oder um kurz nach 18 Uhr der Podcast dann auch hier. Wir schauen jetzt noch nach Wolfsburg. Am Anfang der Fußball-Bundesliga-Saison hatte der VfL noch große Träume, sogar vom Europacup. Doch mit gestern ist das Team von Trainer Hecking dann am harten Boden der Tatsachen angekommen. Zum ersten Mal seit 1997 der Abstieg in die zweite Liga. Aufgestiegen ist der SC Paderborn. Nicht nur Experten sind sich einig, die ganze Saison war schon verkorkst. Matthias Zimmermann mit Stimmen aus Wolfsburg.
Kehr aus nach einem enttäuschenden Fußballabend. Ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma pustet mit einem Laubbläser am Vormittag Zigarettenkippen und Kronkorken über den Platz vor dem VfL-Fanshop. Die Reste vom Public Viewing gestern Abend. Sagen will er lieber nichts. Dafür bleibt Daniel Harang kurz stehen. Er ist auf dem Weg ins Fitnessstudio. Frust abbauen.
Ja, wäre sehr enttäuschend, aber ja, es muss halt irgendwie weitergehen, ne? Aber zweite Liga, ja, mal schauen, ne, wie wir uns da schlagen. Ja.
Auch wenn heute der Blick nach vorne schwer fällt, VfL-Fan Harang ist optimistisch.
Ah, ich denke, wir kämpfen uns ganz schnell wieder nach oben. Also da sehe ich keine Probleme, sage ich mal, dass da irgendwie ja, was kommen könnte.
Die Sonne brennt. Das Thermometer zeigt fast 30 Grad. Auch Susanne Guttler will trainieren. Der Abstieg des VfL lässt die Wolfsburgerin aber kalt.
Ich denke mal, wir haben andere Probleme mit dem Werk. Und ganz ehrlich, ist kein Wolfsburger drin, der da spielt. Also von daher.
Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann äußert sich heute nur schriftlich. Der Abstieg tue weh. Ihm persönlich, aber auch für viele Menschen in der Stadt. Er fordert Konsequenzen. Der Verein müsse sich sportlich und strukturell neu aufstellen. Ein Weiter-so dürfe es nicht geben. So sehen das einige. Der Frust sitzt tief. Das Freibad bringt Ablenkung.
Kopf abkühlen, genau. Und dann auf die nächsten Gegner in der nächsten Saison freuen. Ne? Mit Hannover, ne? Braunschweig. Das sind schöne Spiele dann trotzdem.
Sagt Lennart Kummherr, der Meister von 2009 und Pokalsieger von 2015. Von Aigner Volkswagen stets üppig unterstützt, ist am Tiefpunkt angelangt. Der Absturz sei die Folge jahrelanger Fehlentscheidungen.
Ja, der Verein muss an sich komplett umgekrempelt werden. Also erste Schritte sind ja jetzt schon gemacht mit dem Zinnwappen zurück, dass auch der Familienblock jetzt näher in Richtung Heimkurve kommt. Das ist schon mal ganz gut. Aber es muss sich auch was bei der Identifikation der Spieler ändern. Da waren zu viele da, die das so als Durchgangsstation sehen. Da braucht man mehr jüngere, willigere Spieler auf jeden Fall. Ja.
Zu oft in dieser Saison war die Mannschaft in dieser verkorksten Saison keine Einheit. Das muss sich ändern, meint auch VfL-Fan Herbert Müller.
Es kann nur besser werden. Vielleicht ist mal ganz gut so ein Neuanfang jetzt, dass man sich neu sortiert und mal ein bisschen vom hohen Ross runterkommt. Also war ja auch alles ein bisschen aufgebauscht, meiner Meinung nach, der ganze Apparat dahinter. Ne?
Ob der Abstieg tatsächlich auch eine Chance ist, das wird sich zeigen. Sicher ist, es wird eine spannende Sommerpause in Wolfsburg. Und eine ebenso spannende Zweitligasaison mit ganz viel Niedersachsen. Hannover, Braunschweig, Osnabrück und Wolfsburg.
Und Stimmen aus der Stadt hat Matthias Zimmermann eingefangen. Wir kommen noch hierzu.
NDR Info. Die Meinung.
Von Sportreporterin Inka Blumensaat.
Es ist der Totalabsturz am Ende einer desaströsen Saison. Mit nur 29 Punkten und 69 Gegentoren nach 34 Spieltagen, zwei Trainerwechseln, der Freistellung von Geschäftsführer und Sportdirektor landet der mit Europapokal-Ambitionen angetretene VfL über die Relegation in der zweiten Liga. Der Meister von 2009 und Pokalsieger von 2015, von Aigner Volkswagen immer üppig unterstützt, ist also am Tiefpunkt angelangt. Der erste Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte, die Folge jahrelanger Fehlentscheidungen. So entschloss sich der Aufsichtsrat im Sommer 2024, den Dänen Peter Christiansen zum Geschäftsführer und Nachfolger des zu RB Leipzig abgewanderten Marcel Schäfer zu machen. Christiansen hatte zuvor beim FC Kopenhagen Erfolge vorzuweisen, in der deutschen Bundesliga aber kannte er sich eher wenig aus. Der von ihm ausgerufene Wolfsburger Weg, der eigentlich unter anderem eine einheitliche Spielphilosophie für alle Teams entwickeln sollte, führte nur nach unten. Im März, von außen betrachtet viel zu spät, stellte der Club den Geschäftsführer frei. Christiansen hinterließ viele Trümmer. Im vergangenen Sommer hatte er als Trainer den Niederländer Paul Simonis, auch er ohne jede Bundesliga-Erfahrung, verpflichtet. Der scheiterte krachend. Nachwuchscoach Daniel Bauer übernahm, Einigen hoffnungsvollen Auftritten folgte der Absturz. Das 1:8 in München im ersten Spiel diesen Jahres bedeutete die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte. Auch gegen Teams aus dem Tabellenkeller konnte die Mannschaft kaum punkten. Wohl auch, weil der Kader im Winter nicht entscheidend verstärkt wurde. Rätselhaft einige noch von Christiansen getroffene Transferentscheidungen, wie zum Beispiel die Verpflichtung von Jonas Acetey aus Basel, der rund 10 Millionen Euro teuer war und nur wenige Minuten in der Rückrunde spielte. Im März übernahm dann Dieter Hecking und schaffte es, die Mannschaft zu stabilisieren, Ruhe reinzubringen. Mit einem überzeugenden Auftritt am letzten Bundesligaspieltag auf St. Pauli rettete sich der VfL verdientermaßen in die Relegation. Nach dem 0:0 im Hinspiel, dann aber das 1:2 im Relegationsrückspiel in Paderborn und der Abstieg. Der frühe Platzverweis gegen Verteidiger Mähle wohl mitentscheidend für die Niederlage in der Verlängerung. Der Einfluss des Trainers dann relativ begrenzt, genau wie das Offensivspiel seines Teams, nicht nur gestern Abend. Wie geht es jetzt weiter? Im Kader wird es einen großen Umbruch geben. Obwohl alle Spieler mit laufenden Verträgen theoretisch auch in der zweiten Liga an den Club gebunden sind, werden viele den VfL verlassen wollen und müssen. Seit Monaten gibt es Gerüchte über eine Rückkehr von Marcel Schäfer als Geschäftsführer nach Wolfsburg. Eine weitere Möglichkeit wäre offenbar, Trainer Hecking ins Management zu holen. Wie auch immer die Positionen besetzt werden, der VfL steht vor dem nächsten Neuanfang, dem x-ten in den vergangenen 10 Jahren.
Die Meinung von Sportreporterin Inka Blumensaat. Und damit enden unsere Themen des Tages für Dienstag, den 26. Mai.